Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts von Maconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Ins Gespräch mit unseren Heroes können Sie übrigens auch auf unseren Maconomy B2B Marketing Days im Herbst kommen. Mehr dazu können Sie unter www.b2bdays.de erfahren. Jetzt viel Spaß mit unserer heutigen Podcast-Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts, heute unterstützt von Vidya. Ich bin Alicia Weigel und freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. In den nächsten 20 bis 30 Minuten möchte ich Sie zusammen mit meinem Gast in die Welt der Assets entführen. Genauer gesagt in die Welt der Digital Asset Systeme. Und deshalb freue ich mich heute auch ganz besonders auf meinen heutigen Gast, den lieben Michael Henkel von Vidya. Hallo Michael, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
Ja, hallo auch von mir. Super, das Wetter ist schön und wir haben heute was Interessantes vor.
Auf jeden Fall, da hast du es angesprochen. Aber bevor wir jetzt mal starten wollen mit unserem Thema, ist es immer ganz gut, wenn man sich auch nochmal vorstellt. Magst du dich und dein Unternehmen einfach nochmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Michael Henkel. Ich bin seit den frühen Zeiten des Digital Assets Management dabei. 1996 angefangen, da war das noch Bleeding Edge of the Technology. Heute ist das Digital Asset Management sehr weit verbreitet und die Firma Vidya ist einer der großen Anbieter für Digital Asset Management Systeme für große Unternehmen. Und ich bin hier zuständig für den deutschen Markt, für den Vertrieb im deutschsprachigen Raum.
Ja, und du hast es damit auch schon angesprochen, so das Thema Digital Asset Management beziehungsweise auch Digital Asset Management System liegt euch damit ja auch im Blut. Und das Ganze wird auch immer wichtiger. Ich habe da mal eine Zahl parat. Laut einer Studie von Forrester Analytics besitzt mehr als die Hälfte der globalen Softwareentscheider, deren Unternehmen dem digitalen Erlebnis Priorität einräumen, eine DAM-Lösung. Oder sie sind eben auch dabei, eine DAM-Lösung zu implementieren. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, mal eine ganz spannende Hausnummer für den Einstieg. Und wenn ich das selbst auch mit mir als Privatperson vergleichen könnte, ich tue mir da manchmal auch schon ein bisschen schwer mit einer sortierten Ablage. Und jetzt stellt man sich mal vor, man hat ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, da ist das Ganze natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Da kommen eben solche Systeme, Digital Asset Management Systeme ins Spiel. Da noch kurz zur Einordnung vielleicht, was der Begriff bedeutet. DAM bzw. Digital Asset Management bezeichnet die Verwaltung von digitalen Assets, also das Speichern, Organisieren und Abrufen von digitalen Medien, wie beispielsweise Bilder, Videos, Dokumenten und viel mehr. Warum ist denn dann jetzt so ein DAM, vielleicht damals so als Einstiegsfrage an dich, Michael, für große Unternehmen gerade unverzichtbar geworden?
Ja, also wir sehen da eine große Nachfrage. Du hast die Zahl genannt, die Hälfte der Unternehmen haben schon eins. Das ist natürlich auch schwierig für mich im Vertrieb. Aber die noch keins haben, die merken auch einfach, dass die Menge an Inhalten und die Anzahl der Kanäle, die die Unternehmen im Marketing zu bedienen haben, ständig steigt. Und es gibt auch neue Anforderungen von anderen Bereichen. Also es gibt zum Beispiel die Personalabteilung, die mit mal irgendwelche digitalen Assets braucht, um das Unternehmen als Arbeitgeber attraktiv zu machen auf Xing oder LinkedIn. Oder auch die Presseabteilung, die nach Möglichkeiten sucht, aktuelle Informationen schnell und zuverlässig an die Presse weiterzugeben oder an die Medien. Und dafür brauchen die Unternehmen ein System, mit dem sie diese Assets intern sehr schnell finden können, damit sie die auch den entsprechenden Nutzern zur Verfügung stellen können. Und einen weiteren Punkt, den wir sehen, ist, dass Time to Market immer interessanter wird. Das heißt also, ich finde ein Asset, aber jetzt ist das im falschen Format. Was mache ich jetzt? Wie kriege ich das in das richtige Format? Dann brauche ich entweder einen Photoshop oder ein InDesign oder ich brauche eine Agentur, die das macht. Es kostet alles Zeit. Das wollen die Unternehmen mit der Einführung von solchen Systemen eigentlich lösen, dass eben diese Zeit für was anderes verwenden können und eben auch schneller am Markt sind.
Du hast es gerade angesprochen, so gerade diese Verwaltung ist bei der Menge an Daten, die wir heutzutage ja auch haben, schier fast unmöglich, kann man sagen. Da gibt es schon auch Probleme, wenn ich da mal so auf mich beispielsweise zurückblicke. Man braucht irgendwie eine aktuellste Version von der Präsentation oder beispielsweise auch das Bild von der Person. Da ist auch so ein DAM-System ganz praktisch, oder?
Wir nennen das immer Single Source of Truth. Das heißt also, es gibt ein DAM-System, und da liegt die letzte Version. Das heißt, man fragt nicht den Kollegen, hast du das noch irgendwo auf der Festplatte oder schick mir das mal bitte per E-Mail, sondern man geht in das System, sucht das Bild vom Vorstand und dann findet man das aktuelle freigegebene, für die Kommunikation zugelassene Bild vom Vorstandsmitglied. Und dann ist keine Frage mehr zu fragen, ist es das Richtige? Weil wenn man es da findet, dann ist es das Richtige. Und das ist für die Unternehmen einfach auch ganz wichtig, damit nicht alte PowerPoint-Präsentationen mit falschem Logo im alten CI genutzt werden, sondern dass man das neue Material benutzt.
Ja, das ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man da auch eine Einheitlichkeit schafft. Wann würdest du sagen, brauchen Marketer oder eben auch Unternehmen so ein System?
Das ist eine gute Frage. Also die Unternehmen oder Marketingstrategien, die heute die Unternehmen haben, stützen sich ja immer mehr auf digitale Assets. Das heißt also, für die vielen Kanäle, die ich bediene, brauche ich immer mehr Inhalte. Ich habe mir da irgendwie so immer 5 Schlüsselszenarien, die ich mir vor Augen führe, wenn ich versuche zu verstehen, ob ein Kunde, ein potenzieller Kunde unsere Lösung brauchen könnte. Und das fängt an mit einer großen Anzahl von digitalen Assets. Wenn ich große Anzahl sage, dann meine ich nicht einige hundert oder einige tausend Assets, wie du vielleicht Fotos auf deinem Computer hast, sondern ich rede tatsächlich von 10.000, Hunderttausenden oder wir haben Kunden, die haben Millionen von Bildern, Videos und Dokumenten, die sie verwalten wollen. Und mit diesem großen Volumen ist es einfach dann notwendig, so ein DAM-System zu haben, weil die Marketing-Teams Schwierigkeiten haben, das auf andere Art und Weise zu verschlagworten, zu kategorisieren, zu katalogisieren und dann wieder auffindbar zu machen. Wenn ich jetzt aber nur einen File-Server habe, auf dem die Assets in irgendeiner Ordnerstruktur liegen, dann finde ich das genau auf einem Weg, nämlich durch diese Ordnerstruktur. Und auf dem anderen Weg kann ich das Asset gar nicht finden. Also dass die Nutzer das richtige Asset einfach finden können, und zwar ohne, dass sie beim Marketing anrufen, das ist aus meiner Sicht immer ein großer Grund. Oder auch wenn die verschiedene Teams haben, die an der Freigabe und an der Erzeugung von dem Content beteiligt sind. Also zum Beispiel Legal Compliance, wenn wir jetzt im Pharma-Bereich denken oder in der Finanzindustrie. Das andere Kriterium, was aus meiner Sicht immer eine Rolle spielt, ist, dass man ein globales Unternehmen ist oder zumindest ein Multi-Market-Unternehmen. Weil dann hat man besondere Vorteile, dass man den Content einmal im Headquarter erzeugen kann und dann in den verschiedenen Märkten in einer übersetzten oder angepassten Version nutzen kann. Dadurch spart man dann die Agenturkosten vor Ort, um das nochmal neu zu übersetzen. Zu guter Letzt, ich habe das eben schon angesprochen, Assets per E-Mail oder per Dropbox durch die Gegend zu schicken, ist wenig effektiv, insbesondere auch dadurch, dass der Mensch dann ja in seiner alten E-Mail nachgucken kann und das Bild nochmal findet oder das in seiner Dropbox findet. Das heißt also, das sind so Themen, wo ich sage, wenn man damit heute zu kämpfen hat, dann sollte man nicht zu den 50% Unternehmen gehören, die noch keinen DAM haben. Dann gibt es aber auch noch andere Themen, die am Rande da eine Rolle spielen, Marketingkonsistenz, dass man einheitliches Branding hat oder auch Effizienz bei der Bearbeitung, Analysen und Einblicke, wie die Assets funktionieren.
Du hast es auch gerade schon angesprochen, wenn ich jetzt vielleicht so ein kleineres Unternehmen bin mit 20 Mitarbeitern, sage ich mal, da könnte man jetzt noch überlegen, brauche ich nicht unbedingt so ein System, aber gerade eben bei großen Unternehmen, wie du meintest, mit sehr vielen Assets, Internationalität, ist so ein System auf jeden Fall interessant und auch wichtig geworden. Was da auch, glaube ich, ein spannendes Kriterium ist, Thema Stakeholder-Management. Nicht jeder soll ja unbegrenzt Zugriff auf die ganzen Assets haben. Auch das kann mit so einem System verwaltet werden, oder?
Ja, das ist in den DAM-Systemen, die man heute bekommt, immer Rollen- und Rechte basiert. Das heißt, mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich habe ein Vorstandsmitglied, der macht eine PowerPoint-Präsentation. Und dann soll er natürlich das Bild für diese PowerPoint-Präsentation nicht als TIFF bekommen und dann mit mal 140 Megabyte PowerPoint-Präsentation mit einem Slide, sondern der soll das in der Auflösung bekommen, die er es für das PowerPoint braucht, und zwar eben auch nur die Bilder, die er auch sehen will. Wir haben viele Kunden, die verschiedene Brands haben, also die mit verschiedenen Marken hantieren. Da ist es auch gewünscht, dass es zwar ein paar Assets gibt, die alle sehen können, aber die Brand soll im Wesentlichen die Assets sehen, die auch für sie interessant ist, damit sie sich nicht durch irgendwas rausfiltern können. Alles solche Dinge kann man mit den DAM-Systemen heute einfach abbilden. Dadurch, dass der Benutzer sich anmeldet, weiß das System, okay, den sollten diese Dinge interessieren, also kann er nur die sehen.
Nach welchen Kriterien sollten Marketer dann jetzt ein DAM-System auswählen? Was wären denn da so relevante Merkmale?
Ja, also die von mir bereits genannten Dinge sollten natürlich irgendwie eine Rolle spielen bei der Auswahl. Aber wir sehen einfach auch einen sehr starken wachsenden Bedarf daran, mehr Informationen darüber zu bekommen, wo die Assets verwendet werden, was mit denen gemacht wird, jetzt also geografisch, in welchen Systemen und solche Dinge. Das heißt also, da sollte man darauf achten, dass man mit der Lösung zumindest perspektivisch auch in der Lage ist, solche Analysen zu fahren, wo man dann hinterher am einzelnen Bild sehen kann, okay, das wurde in Island 25.000 Mal angeklickt, da scheint irgendwas los zu sein mit diesem Bild. Und die andere Sache, wo ich denke, dass man drauf achten sollte, ist die Release Policy von den Herstellern. Das heißt, wie oft kriegt man eine neue Version und wie einfach kann man die dann auch benutzen? Der Markt entwickelt sich ständig weiter. Es kommen neue Formate hinzu, die man unterstützen muss. Es gibt neue Kanäle, die unterstützt werden sollen. Und dafür ist es dann eben wichtig, dass diese Systeme auch entsprechend gepflegt und weiterentwickelt werden. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir manchmal bestehende Systeme ablösen, weil da einfach dieser Pfad in die neue Version für den Kunden nicht mehr gangbar ist.
Thema Datenschutz, wie sieht es denn da aus bei dem DAM?
Ja, Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Natürlich bieten alle Anbieter heute DSGVO oder GDPR-compliant Lösungen an. Es ist immer so ein bisschen ein Zwiespalt, weil man will ja bestimmte Informationen haben. Das heißt, also, wenn ich mir zum Beispiel die Administratoren in so einem DAM-System angucke, dann möchte ich eigentlich gerne in der Lage sein zu wissen, dass die Alicia dieses Asset freigegeben hat, obwohl sie es eigentlich nicht hätte tun sollen. Ja, das heißt also, solche Informationen müssen in den Systemen getrackt werden. Dann interessiert mich, wie viele Benutzer haben das Asset heruntergeladen. Da kommt dann die Frage, will ich tatsächlich wissen, welcher Benutzer? Wenn ich das gut begründen kann, zum Beispiel damit, dass ich dem Benutzer dann informieren kann, hör mal zu, dieses Asset läuft ab und du darfst das ab September nicht mehr benutzen, dann kann ich diese Informationen auch für eine Zeit lang speichern und verwalten. Aber es gibt darüber hinaus natürlich auch viele Dinge, die nicht analysiert werden dürfen und auch nicht gespeichert werden sollten. Also wie lange braucht jemand für eine Suche von einem Bild zum Beispiel?
Ja, aber man sieht auf jeden Fall, auch Datenschutz ist da ein wichtiges Thema, egal bei welchem Tool, was wir uns anschauen. Datenschutz darf nicht vernachlässigt werden und da ist es auch wichtig, dass man sich im Vorfeld auch überlegt, was will ich mit wem teilen und was dürfen wir auch machen, von dem her auch wichtiger Punkt. Was für mich jetzt auch noch so ein, glaube ich, relevantes Thema ist, wenn ich mir jetzt so ein System zulege, ist natürlich auch, dass ich es mit anderen Systemen verbinden kann. Also da spreche ich jetzt von dem CMS oder einem Online-Shop, oder? Da ist es auch relevant.
Ja, also das kommt bei uns eigentlich immer vor. Jemand, der sich nur ein Standalone-DAM kauft, um Bilder zu verwalten und die dann irgendwie weiter zu benutzen, gibt es eigentlich nicht mehr. CMS-Systeme sind ganz weit vorne, dass man also eben Bilder aus dem DAM-System in die Webseiten einbauen kann. Und wenn sich das im DAM-System das Bild aktualisiert wird, dann aktualisiert es sich automatisch auf der Webseite. Oder wenn das Recht abläuft, verschwindet es. Da sind die Webmaster immer ganz panisch, wenn man sowas sagt. Es gibt aber auch CRM-Systeme, in denen Assets benutzt werden, zum Beispiel vom Vertrieb. Es gibt häufig PIM-Systeme, in denen, wenn man jetzt im produzierenden Gewerbe ist, in denen Produktfotos dann von einem DAM kommen und die ganzen Produktinformationen sind im PIM-System. Also solche Integrationen sind vielfältig und dadurch hat man eigentlich dann auch erst den noch größeren Nutzen, weil man bestimmte Verteilmechanismen für Assets automatisieren kann.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ich glaube, da haben wir jetzt auch schon über sehr viele wichtige Punkte gesprochen, auf was man achten muss. Da ein kleiner Hinweis: auf maconomy.de finden Sie, liebe Zuhörer, auch noch eine Marktübersicht, in der Sie schauen können, was es für aktuelle Anbieter gibt, neben Vedia, auch anhand von verschiedenster Kriterien verglichen. Verlinken wir natürlich auch hier in der Infobox. Ja, jetzt kommen wir doch mal von der Theorie in die Praxis. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wann man ein System braucht, wo das auch unterstützen kann. Du hast uns da jetzt auch zwei Beispiele mitgebracht und starten würde ich da gerne mit Bayer, einem deutschen Pharmaunternehmen. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich fast jeder Deutsche. Das Unternehmen beschloss, seine Marketing- und Kommunikationsdatenbank durch ein neues DAM-System zu ersetzen. Was war denn da der ausschlaggebende Grund für diesen Schritt?
Also der ausschlaggebende Grund war das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das bestehende System war veraltet, konnte nicht mehr vernünftig gewartet werden und nicht weiterentwickelt werden. Das heißt, man hätte quasi eine Neuinvestition mit dem alten Hersteller machen müssen. Und in dem Zusammenhang haben wir dann gesagt, okay, dann gucken wir mal, was es so auf dem Markt gibt. Und dabei haben dann verschiedene Kriterien eine Rolle gespielt. Also den Bayer-Leuten war sehr wichtig, dass sie nicht nur ein One-to-One-Replacement finden. Also sie haben sich wirklich hingesetzt und, wie sie mir später erzählt haben, dann mehrere Monate lang darüber nachgedacht, was wollen wir denn alles noch mit dem System? Was können wir denn da noch machen? Und das war dann bei der Auswahl der Anbieter sehr wichtig, dass eben Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Also was wir jetzt zum Beispiel bei Bayer nach der Einführung hinzugefügt haben, ist eine Verbindung mit Empower. Das ist so ein unternehmensweites Tool, was Office-Dokumente verwaltet und Vorlagen dafür, aber eben auch mit dem DUNS-System verbunden ist, sodass man sich ein Bild in seine PowerPoint-Präsentation direkt aus Word laden kann. Oder ein zweites Element, wo wir zusammen mit der Firma Shutterstock eine Lösung gefunden haben, dass alle Bilder, die Bayer weltweit kauft, und das sind viele, in dieses DUNS-System kommen und dort auch gefunden werden, mit dem Effekt, an dem übrigens auch Shutterstock interessiert war, dass der Kunde das Bild nicht zweimal kauft. Und da sind dann schon, ist dann schon wieder Geld gespart und man sieht, was das alles so gibt. Also das waren für Bayer eben auch dann Argumente, die für uns gesprochen haben, weil wir ihnen Wege aufzeigen konnten, wie sie das System, was sie jetzt haben, durch etwas ersetzen, mit dem sie eine Vision entwickeln können.
Du sprichst es auch gerade an. Bayer ist ja wirklich ein sehr großer Konzern. Da wird die Umstellung sicherlich auch eine Weile gedauert haben, denke ich mal, bis das Tool dann auch mit allen Martechs, anderen Marketingtechnologien sprechen konnte, oder?
Nee, das war ein weiteres Kriterium. Die wollten das ganz schnell haben. Und wir konnten das halt sehr schnell aufbauen, weil Bayer halt gesagt hat, wir machen erstmal das, was jetzt absolut notwendig ist. Der Grund ist ein ganz einfacher finanzieller. Wenn sie das nicht geschafft hätten, bis zu einem bestimmten Datum das System abzulösen, hätten sie bei dem alten Anbieter nochmal ein Jahr bezahlen müssen. Und dann hätten sie zwei bezahlt, das ist dann irgendwie so kostentechnisch nicht gut gewesen.
Das ist dann schwierig, das stimmt auf jeden Fall. Ja, spannend zu wissen, dass das Ganze auch ziemlich schnell über die Bühne gehen kann. Viele scheuen sich ja auch davor, wenn man sich denkt, so ein Projekt einzuführen oder ein Tool einzuführen, dauert jetzt irgendwie ein halbes Jahr, ganzes Jahr. Aber da sieht man ja, dass das doch relativ schnell dann ging.
Bei uns geht es theoretisch mit 3 Wochen. Dann hat man ein DUNS-System, mit dem man arbeiten kann, was die Anforderungen erfüllt. Aber in der Regel sind unsere Kunden dann schon größere Kunden, die dann auch noch eben Integrationen haben wollen und die irgendwelche Sonderfunktionalitäten im Hinblick auf die Sichtbarkeit oder Verwendbarkeit von Assets haben. Das muss man dann mit dem Kunden gemeinsam entwickeln und das dauert einfach auch Zeit, weil der Kunde ja auch am laufenden System denkt und seine Entscheidungen revidiert. Also Projekte, die über 3 Monate gehen, sind bei uns eher selten, aber wir haben auch Projekte, die laufen über 2 Jahre.
Ja, ein zweites Projekt oder einen zweiten Case, den du mir mitgebracht hast, sind VW-Nutzfahrzeuge. Ja. Auch ein sehr großes Unternehmen, auch international unterwegs. Da hattest du mir auch im Vorfeld schon verraten, die größte Herausforderung war da, dass eben sehr viele Stakeholder Zugriff auf das DAM brauchten. Also da sprechen wir jetzt nicht nur von Leuten irgendwie in Deutschland, sondern eben auch Importeure, Händler, Agenturen, oder?
Die arbeiten mit 1500 Importeuren zusammen. Das heißt also, für diese Unternehmen stellen sie Marketingmaterialien bereit, die dann in den lokalen Märkten genutzt werden sollen. Die Herausforderung war auch da wieder Geschwindigkeit, selbe Situation wie bei Bayer. Das alte System hätte man sonst nochmal bezahlen müssen. Es ging da um eine riesige Datenmigration, die bestehenden Assets alle zu übernehmen, damit man die auch weiter verwenden kann und historische Assets noch hat. Das waren da so Herausforderungen, aber dann eben auch Mehrsprachigkeit, unterschiedliche Märkte mit unterschiedlichen Anforderungen. Das alles abzubilden war eine Herausforderung, aber eben auch eine, die wir lösen konnten und fast in Time, aber in Budget die Lösung bereitstellen konnten.
Ja, spannend. Ich finde, die Cases zeigen auf jeden Fall, wie wichtig so ein System auf jeden Fall auch ist und sein kann. Und man sieht eben, wie gesagt, wie schnell das Ganze von der Bühne laufen kann. Auf jeden Fall spannende Einblicke, die du hier parat hattest. Wir haben jetzt generell viel im Podcast bisher über den Ist-Zustand gesprochen. Natürlich möchte ich aber auch in dieser Folge so über das Wichtige, beziehungsweise ja eins der wichtigsten Themen der Zeit, natürlich KI, sprechen. Und auch in Verbindung mit DAM gibt es da spannende Einsatzgebiete, oder?
Das Thema wird zurzeit sicherlich gehypt. Wir selbst benutzen KI produktiv in unseren Systemen schon seit 2019. Es gibt natürlich immer unterschiedliche Arten von KI. Das erste, was wir in unserer Lösung integriert haben, ist die automatische Verschlagwortung. Das heißt also, Bildinhalte zu erkennen und in die Datenbank zu schreiben und dann eben zu sehen, da ist eine Palme drauf, da ist ein Baum drauf oder sowas. Da hat sich die KI auch in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Also zu Anfang konnten wir halt erkennen, da ist ein Fahrrad drauf und das auch noch nicht mal zuverlässig, weil von vorne wurde das Fahrrad nicht erkannt. Also so ungefähr vor 1,5, 2 Jahren waren wir mit der KI in der Lage, ein Trekkingbike von einem Mountainbike zu unterscheiden, was also ein deutlicher Vorsprung ist. Und heute sind wir einer speziell trainierten KI sogar in der Lage, das Fahrradprodukt zu erkennen. Das für den Kunden, der das nutzt, ist das sinnvoll, weil die eben Fahrräder verkaufen und gerne genau wissen möchten, welches Fahrrad auf dem User-Generated Content, was bei denen auch ein großes Thema ist, dass eben die Benutzer Bilder aus der Umwelt hochladen, wo sie auf ihrem Fahrrad fahren, zu wissen, zu welchem Fahrrad das gehört, damit sie das wieder benutzen können. Und der andere Vorteil bei der KI sind Suchfunktionalitäten, dass man eben sagen kann, okay, ich suche Bilder mit Personen. So, jetzt kann ich entweder jemanden hinsetzen, eine Agentur oder einen Studenten, der da reinschreibt, dieses Bild, auf diesem Bild ist eine Person, oder ich benutze dafür eine KI. Die KI könnte auch erkennen, wie alt die Person ist und welches Geschlecht die hat. Das wird von unseren Kunden allerdings nicht eingesetzt, weil sie Angst haben, dass man dann diskriminierende Suchen machen kann und sagen kann, ich möchte nur weibliche Mitarbeiter in unserem System finden. Wir können aber auch Emotionen erkennen. Also wird da gerade gelächelt oder guckt da jemand ernst, oder auch aus Videosequenzen ist das eher ein fröhliches oder eher ein trauriges Thema, sodass wir also auch suchen könnten nach einem Foto vom CEO, wo er lächelt. Das kommt ja bei manchen Unternehmen vor, dass man da Fotos von hat. Und das kann dann eben mit der KI helfen. Anderer Punkt, der auch heute gang und gäbe ist Übersetzungsmöglichkeiten. Also ob wir nun DeepL oder Google Translate oder sowas nehmen, dass wir Speech-to-Text können wir schon seit den 2000er Jahren. Das heißt also, dass man das Videotranskript quasi erstellt, und das wird auch immer besser dank KI, das dann aber eben noch in Englisch und Französisch zu übersetzen, um dann eben Untertitel unter dem Video zu haben, ist gut. Und das neue Thema, was jetzt ja aktuell auch zu dem Hype geführt hat, ist Generative AI. Da machen wir zurzeit Experimente mit Kunden. Also Live-Szenario ist das noch nicht. Da haben wir eine Funktionalität, mit der der Kunde was sucht. Ne? Gib mir ein Bild von Popeye, der einen Fluss runterfährt in einem Kanu. Und das wird nicht gefunden. So, das kann natürlich eine KI dann generieren, so ein Bild. Was die KI aber ohne Unterstützung nicht kann, ist, dass das on-brand ist. Das heißt also, dass die richtigen Farben benutzt werden, dass zum Beispiel der Hintergrund geblurrt ist oder solche Dinge. Das kann die KI nicht ohne Unterstützung. Das kann sie natürlich, wenn man das alles mit eingibt. Und das ist das, was wir gerade, wo wir gerade mit experimentieren, dass ich hinterher ein Bild bekomme, wo auch das Marketing oder die Kommunikationsabteilung sagt, ja, kannst du benutzen.
Das heißt, wir haben hier so die zwei Themen, nenne ich es jetzt einfach mal, die Klassifikation der Bilder beziehungsweise der eigenen und auch des User-Generated Contents, also Fremdcontent, und gleichzeitig auch die Content-Erstellung, was, wie wir ja wissen, immer wichtiger wird, und Marketer haben immer weniger Zeit, von dem her ist es, glaube ich, auch sehr wichtig. Wie ist es dann bei euch? Benutzt ihr dann da ein bestimmtes Fremdsystem, das ihr damit eingebunden habt, oder seid ihr da auch selbst dabei, ein eigenes System zu entwickeln?
Nein, wir entwickeln keine eigenen KI-Systeme. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir entwickeln Software, die Marketer ihre Aufgabe schneller bearbeiten können. Und da versuchen wir gut drin zu sein und darauf fokussieren wir uns. Aber wir nutzen natürlich Dienste, also zum Beispiel für die Übersetzung nutzen wir DeepL und Google Translate, oder für bestimmte KI-Funktionalitäten nutzen wir Azure, also Facebook KI oder eben auch Amazon KI, und führen das zusammen. Das heißt, da sehen wir unsere Aufgabe, diese verschiedenen Dienste so zusammenzuführen, dass aus der Kombination mit unserem DAM-System daraus für den Kunden Mehrwert entsteht und nicht die KI-Systeme zu verbessern. Dafür gibt es Leute, die machen das den ganzen Tag und die sollen das auch weitermachen.
Das stimmt auch wieder. Ja, jetzt sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe noch eine letzte Frage parat. Vielleicht auch nochmal so ein Blick in die Zukunft. Also wenn wir jetzt über die nächsten Jahre sprechen, was denkst du, was wird zukünftig noch mit einem DAM alles so möglich sein?
Also ich denke, dass die Verteilung immer wichtiger wird. Das heißt also, dass man da eine Integration hat, dass diese Systeme die Assets verteilen und auch entsprechend tracken können und analysieren mit all den Technologien, die es dazu gibt, wo das verwendet wird. Die Grundfunktionalität von einem Digital Asset Management System, ich habe ein Bild, ich kann das finden und ich kann es nutzen, die hat sich in den letzten 20 Jahren etabliert. Ich denke, dass die Innovation in der Nutzung dieses Contents liegt und da dann eher die Integration mit den Fremdsystemen wichtig sind, die man sicherstellen muss als Anbieter, dass man denen in jedem Kontext diese Bilder verwenden kann, damit man diese Single Source of Truth, ne, wir hatten vor ein paar Jahren kamen diese Social Media Kanäle hinzu und dann wollten die mit mal alles Social Media Content verwalten. Da muss man halt eben die richtigen Formate bereitstellen, dann kann man das mit dem bestehenden DAM-System auch machen und muss nicht ein Silo anliegen, wo meine Social Media Content für Instagram oder für Facebook drin liegt. Und denke, in dieser Konsolidierung und in der Anbindung von solchen anderen Anwendungen, da sehe ich eher die Schwerpunkte neben der KI für die kommenden Jahre.
Ja, das war, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Blick in die Zukunft. Wir schauen einfach mal, würde ich mal sagen, die nächsten Jahre, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Und vielleicht sprechen wir ja irgendwann noch mal drüber.
Gerne.
Ja, super spannendes Thema wirklich. Da hätten wir jetzt noch deutlich länger drüber sprechen können. Man merkt, die Zeit ist leider mal wieder vorbei. Lieber Michael, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
Wer jetzt noch mehr über Vedia erfahren möchte, der sollte auf jeden Fall bei der DM Exco in Köln vorbeischauen, in Halle 061, Stand B033A. Da wird der liebe Michael vielleicht auch zu Gast sein oder dann auch mit dem anderen Kollegen vor Ort sprechen, ne?
Ich bin auf jeden Fall auch da.
Wunderbar. Ja dann, liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen bis dahin tschüss und bis dann.
Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Maconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.